Ja, eine Reihe von euch schmunzeln, die andere Reihe runzelt vielleicht die Stirn. Ich schätze, so die Hälfte kann dieses Signal deuten. Also wir haben gerade ein Signal gehört, ein akustisches Signal, und ich erkläre es euch. Das ist eine Aufnahme eines Shofarhorns. Das ist ein jüdisches Blasinstrument, ein hebräisches Blasinstrument, und das hat eine bestimmte Bedeutung. Und die einen oder anderen erinnern sich, hier vor dem Podium war in unserer Ostergartenzeit, wir hatten da unseren Gottesdienstraum und einige anrainende Räume umgestaltet in den Ostergarten, in ein Parcours, wo die Stationen des Leidensweges Jesu in Räumen illustriert werden. Hier vor dem Podium war der Tempel, und dort im Tempel haben wir die Gruppen dann weitergeführt in den nächsten Raum, in das sogenannte Obergemach, wo Jesus das Passamahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und in diesem Tempel mussten wir immer auf ein Signal warten. Und das haben wir gerade gehört, das Shofarhorn, das Signal, das wir dann mit den Gruppen aufbrechen konnten in das Obergemach. Genau, das ging hier rum. Das Shofarhorn hat sich in unseren Ostergartenführungen so ein wenig verirrt in das Passionsgeschehen. Eigentlich, wenn ich nicht ganz massiv irgendwas übersehen haben müsste, taucht eigentlich so ein Horn, so ein Shofarhorn, nicht direkt auf in den Passionsberichten, in den neutestamentlichen Berichten über das Leiden und Sterben Jesu. Trotzdem hat dieses Shofarhorn eine Bedeutung. Es gibt, es gab im alten Israel und gibt bis heute einen Tag des Shofarblasens. Dazu später mehr. Und es gibt auch unterschiedliche Arten, dieses Horn zu blasen. Und Leute, die diese Signale zu deuten wissen, die wissen dann jeweils, was das bedeutet. Es geht heute in diesem nächsten Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, den wir uns anschauen, geht es um ein Signal. Es geht um Signale, und es geht um die Frage, ob Signale gedeutet werden können und ob Gott bestimmte Signale gibt. Nebenbei bemerkt, 16. Oktober 2016 haben wir das letzte Mal von dieser Stelle an diesem Ort einen Text aus dem Markus-Evangelium gehört. Also wir haben längere Zeit ausgesetzt. Ich glaube, seit etwa 4-5 Jahren machen wir das, dass wir uns immer, wenn wir keine speziellen Themen bearbeiten, dass wir einfach fortlaufend das Markus-Evangelium durchpflügen. Ich lese Markus 8, Verse 10 bis 13 nach der neuen Osnabrücker Übersetzung. Gleich danach stieg er ins Boot, die Rede ist natürlich von Jesus, und fuhr mit seinen Jüngern in das Gebiet von Dalmanuta. Da kamen die Pharisäer hinaus und begannen mit ihm zu diskutieren. Und zwar forderten sie von ihm ein Zeichen vom Himmel, um ihn abzuchecken. In seinem Geist atmete er schwer und sagte: Warum fordert diese Generation ein Zeichen? Ich sage es euch klipp und klar, keinesfalls wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ein und setzte ab zum anderen Ufer, bis er nur noch ein Punkt am Horizont war. Also der letzte Teil, der ist nur in einer einzigen Handschrift belegt, aber ich dachte mir, ich füge ihn mal hinzu. Also eine merkwürdige Geschichte, finde ich. Und man fragt sich, was war das? Was war diese Mission Dalmanuta? Jesus legt ab mit seinen Jüngern, strandet irgendwo, man hat fast buchstäblich den Eindruck, er strandet. Kaum ist er aus dem Boot aufgestiegen, wird ein Streitgespräch verwickelt. Es kommt zu einem Konflikt und Jesus verlässt unverrichteter Dinge dieses Ufer. Ich möchte beten, dass wir offene Ohren und offene Herzen haben, zu verstehen, was Gott uns persönlich und uns als Gemeinde dadurch sagen will. Jesus, wir danken dir für diesen Bericht. Wir danken dir, dass er zu uns gekommen ist, dass er uns überliefert wurde. Herr, es ist ein wenig ein rätselhafter Bericht, und man fragt sich, warum das wichtig ist oder was eigentlich der Punkt an diesem Abschnitt ist. Herr, wir danken dir für deine Weisheit, wir danken dir, dass deine Worte inspiriert sind, Herr, und auch da, wo sie anstößig sind, wo wir uns an ihnen reiben oder wo wir sie nicht verstehen, wir danken dir, dass es manchmal gerade da etwas Spannendes zu entdecken gibt. Herr, ich bete jetzt um dein Erbarmen, Herr, dass du zu Wort kommst. Amen. ein Zeichen, ein Signal. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, fordern von Jesus ein Zeichen. Und man fragt sich so ein wenig, was heißt das? Zeichen vom Himmel. Also erstmal ist relativ klar, es geht nicht um ein akustisches Zeichen, wie dieses Schofarhorn, ist auch ein Signal, sondern es geht um ein optisches, ein visuelles Zeichen. Wahrscheinlich. Zeichen vom Himmel. Man könnte meinen, das ist sicherlich mehrmals vorgekommen. Wir hören an mehreren Stellen in den Berichten über Jesus, dass schriftgelehrte Pharisäer Jesus aufgefordert haben, etwas zu tun, ein Wunder, ein Zeichen. Also eine erste Möglichkeit wäre, dass die Pharisäer hier einfach gerne ein Wunder sehen wollen. Mach uns mal ein Wunder, damit wir glauben können. Das ist eine Möglichkeit, das zu deuten. Was wahrscheinlicher ist, dass es wirklich um ein ganz außergewöhnliches Zeichen geht, das die Pharisäer hier fordern, sozusagen eine messianische Visitenkarte, ein ganz ungewöhnliches Zeichen, ein ungewöhnliches Wunder. Das Wort, das im Markus-Evangelium für Wunder gebraucht wird, das gebrauchen die Pharisäer hier nicht. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass es um ein ganz außergewöhnliches Zeichen geht. Und wenn man es ganz wörtlich nimmt, ein Zeichen vom Himmel, dann kann es sein, dass sie ein astronomisches Zeichen fordern. Es kommt uns vielleicht etwas ungewöhnlich vor. Tierkreiszeichen, Sternbilder und vor allen Dingen Sterndeutung, Zeichendeuterei, Horoskope lesen, auf Mondphasen achten und sich nur zu bestimmten Mondphasen irgendwie was ernten oder irgendwas zubereiten oder sich operieren lassen. Das halten wir für finsterstes Heidentum und auch in der Bibel wird davor gewarnt, dass wir uns nicht nach den Sternen richten, nicht auf sie verlassen sollen. Und das gehört zu den Dingen, vor denen im Alten Testament gewarnt wird. Trotzdem wäre es nicht ganz ungewöhnlich und wäre es nicht von der Hand zu weisen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten hier tatsächlich ein astronomisches Zeichen fordern, weil trotzdem auch zumindest bestimmte Sternbilder und bestimmte Himmelskörper in der Bibel im Alten wie im Neuen Testament erwähnt werden. Im Schöpfungsbericht ist von Sonne, Mond und Sternen die Rede und die Art und Weise, wie von Sonne, Mond und Sternen die Rede ist. Im Schöpfungsbericht ist, gemessen an der Zeit des alten Orients, ist eigentlich geradezu aufgeklärt und atheistisch. Während um Israel herum alle Menschen irgendwelche Kulte hatte, Sonne angebetet haben, Mond angebetet haben, Sterne angebetet haben, sagt dieser Bericht, das sind alles nur Laternen, die Gott dahin gehängt hat. Das sind Lichter, keine Götter, nichts, was anbetungswürdig wäre. Das sagt der Schöpfungsbericht über Sonne, Mond und Sterne. Und der Schöpfungsbericht sagt auch, dass uns diese Himmelskörper gegeben sind, als Menschen, um unser Leben zu strukturieren, Tag und Nacht. Es liegt nahe, aber auch Mondphasen, Monate, Festzeiten, Jahre. Also, man kann sagen, die Himmelskörper werden so ein bisschen vom Himmel geholt im Schöpfungsbericht. Das sind Lampen, die hat Gott gemacht und sie helfen uns, unserem Leben eine Struktur zu geben. Wie komme ich jetzt drauf, dass vielleicht die Pharisäer und Schriftgelehrten ein astronomisches Zeichen sehen wollen? Einmal wissen wir, dass es zur Geburt Jesu ein astronomisches Zeichen gab. Das hat Israel nicht wahrgenommen, aber das haben Weisen aus dem Morgenland wahrgenommen. Sie kommen da auf einmal angereist und sagen, wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist er? Also schon ein Hinweis darauf, dass es auch jetzt nicht völlig belanglos und völlig egal ist, und wie Gott diese Himmelskörper angeordnet hat, und dass Gott das auch gebrauchen kann, ich nenne es mal diesen Kanal, um zu Menschen zu sprechen, um ihnen Zeichen zu geben. Dann ist auch auffällig, dass Jesus selbst von Zeichen am Himmel spricht. Genau, das ist in der Offenbarung ein Vers. Wenn wir einmal zurückblättern, dann sehen wir Matthäus 24, 30, da sagt Jesus selbst, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Man weiß es nicht genau, was das ist. Wenn wir nochmal einmal zurückblättern, vielen Dank. Die Pharisäer fordern ein Zeichen vom Himmel oder ein Zeichen des Himmels und Jesus weist das ab und er sagt zweimal, dieser Generation wird kein Zeichen des Himmels gegeben werden. Und wenn Jesus dann wahrscheinlich einige Monate später sagt, ein Zeichen, das Zeichen des Menschensohns wird am Himmel erscheinen, dann könnte das darauf hinweisen, ich bin vorsichtig, aber dass für andere Generationen es sehr wohl Zeichen am Himmel gibt. Und im Buch der Offenbarung, das sich mit dem Ziel der Menschheitsgeschichte und mit dem Ziel der Pläne Gottes für diese Welt beschäftigt, da verdichtet sich das, dass von Himmelskörpern, von Sonne, Mond und Sterne die Rede ist und dass da auffällige Dinge, ich sag's mal so, am Firmament passieren. Und damit kommen wir zu Offenbarung 12, Vers 1. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Ein Beispiel aus diesem letzten Buch der Bibel aus der Offenbarung, wo es um Himmelskörper geht. Wenn man das macht, entweder am Computer oder mit Lexika, wenn man diese Wortkombination sucht, Zeichen und Himmel, die taucht in einem Vers nicht sehr häufig vor. Und dieser Vers in Offenbarung 12, Vers 1 ist ein ganz gewichtiger, eine ganz gewichtige Stelle von ungefähr 7-8 in der Bibel überhaupt, wo Zeichen und Himmel, wo diese beiden Worte in einem Vers erscheinen. Eine ist eben in Markus 8 in unserem Text für heute, Zeichen vom Himmel, und eine gewichtige Offenbarung 12, Vers 1. Und ich hatte den Gedanken für uns, für euch heute, dass ich eine bestimmte Auslegung von Offenbarung 12, die ersten Verse, mit euch besprechen möchte. Es gibt eine bestimmte Deutung, die im Moment die Runde macht. Es gibt Videos dazu auf YouTube, und es gibt bestimmte Kreise, christliche Kreise, meines Wissens auch jüdische Kreise, die in einer großen, sagen wir mal, Erregung sind, weil es eine bestimmte Sternenkonjunktion in diesem Jahr gibt, und zwar am 23. September. Und wie gesagt, das ist an mich herangetragen worden, aus unterschiedlicher Richtung, von Kollegen, auch von Leuten aus dieser Gemeinde, habe ich es mitbekommen. Und ich habe mich ein wenig damit beschäftigt. Ich bin astronomisch nicht besonders gebildet. Da gibt es so einige Fußangeln, einige Sachen, die mir selbst auch unklar sind. Aber ich würde das gerne mit euch besprechen. Einfach aus dem Anlass, dass uns der Text für heute diese Wendung bietet. Zeichen des Himmels, Zeichen am Himmel. Und möchte so ein wenig diese Frage erörtern. Redet Gott durch solche Zeichen möglicherweise? Ich stelle euch diese Auslegung einfach mal vor und möchte sie dann auch skizzieren. Also wie gesagt, am 23. September dieses Jahres 2017 gibt es über dem Sternenhimmel von Jerusalem eine besondere Sternenkonjunktion, also das heißt eine außergewöhnliche Anordnung von Sternen und Planeten und Himmelskörpern und Sternbildern. Und es sieht ganz danach aus, als sei das eine Erfüllung von Offenbarung 12, die ersten Verse. Ich lese nochmal einfach en bloc diese Verse vor bis Vers 5. Ein bisschen was lasse ich weg. Offenbarung 12, ja, so Verse 1 bis 5. Und ich habe euch ein paar Stichworte rausgesucht, die könnt ihr mal sozusagen im Blick haben. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Zunächst einmal die bekanntere, die herkömmliche Auslegung sieht in diesem Bild eine Symbolik für Dinge, die eigentlich schon passiert sind. Die Frau, die schwanger ist, die in Kindsnöten ist, wird einerseits natürlich Maria gesehen, die den Sohn Gottes zur Welt bringen soll. Man könnte auch in ihr eine Personifizierung von ganz Israel sagen, das Gottesvolk, das den Messias hervorbringt. Sie ist schwanger, sie ist ins Kindsnöten und es baut sich vor ihr eine Bedrohung für dieses Kind auf. Sie hat Wehen, das Kind kommt zur Welt und da ist eine Bedrohung, die das Kind verschlingen will. Auch hier liegt eine Deutung sehr nahe, nämlich der Kindsmord durch König Herodes. König Herodes hat einen Rivalen um den Thron gewittert und als er auch nur die Andeutung oder als er die Nachricht bekam, da ist ein König zur Welt gekommen, da hat er alle Kinder bis zu einem bestimmten Alter in einer Ortschaft oder in der Region dort töten lassen. Das ist zunächst einmal sieht es ganz danach aus, dass es hier in diesem Bild um ein Ereignis geht, das schon hinter uns liegt und das sich bereits verwirklicht hat in der Geburt Jesu. Josef und Maria, sie wurden durch Engel gewarnt und sind dann nach Ägypten geflohen. Und dort ist Jesus dann aufgewachsen, wie alle Ostergartenbesucher vom ersten Raum sehr genau wissen. Ja, also das soweit die herkömmliche Deutung. Man könnte darüber hinaus so eine Art Motiv sehen. Es gab schon mal eine Generation, da gab es ein Massensterben von Kindern. Und das war, als Mose zur Welt kam. Mose ist im Alten Testament eigentlich die markanteste, die größte Figur. Vielleicht zusammen mit Elia. Elia ist der bedeutendste Prophet und Mose in seinen Büchern hat Gott seinem Volk das Gesetz geoffenbart. Und als Mose zur Welt kam, gab es in Ägypten auch eine Todesbedrohung. Der Pharao hat alle hebräischen Kinder töten lassen. Und durch eine List von Hebammen hat Mose überlebt. Also wir können so eine Art Schema sehen. Wenn Gott etwas vorhat, in einer Generation jemanden buchstäblich zur Welt zu bringen, den er in besonderer Weise gebrauchen will, dann baut sich da eine Kraft auf, die das vereiteln will, die das verhindern will. Wir sehen es in dieser Generation von Mose, wir sehen es bei Jesus. Und ich mache euch einfach darauf aufmerksam, dass wir in einer Zeit leben, wo wie nie zuvor Kinder abgetrieben werden. Ein schweres Unrecht. Und ich persönlich, das habe ich nicht aus der Bibel, genieße das mit Vorsicht, denkt drüber nach, prüft das. Mir kommt es so vor, dass Gott etwas Besonderes mit dieser Generation vorhat, vor der sich diese Todesbedrohung aufgebaut hat. Ich würde es nicht ausschließen, ich bin wachsam, diese Generation, die jetzt aufwächst, da ist eine Todesbedrohung, ein Schatten. Gut, jetzt, was hat es jetzt auf sich mit dieser konkreten astronomischen Deutung? Ich habe euch dafür eine Sternkarte mitgebracht. Genau, da oben, once in 7000 years. Da gibt es übrigens widersprüchliche Angaben, deshalb genießt das mit Vorsicht, wir gucken uns das einfach mal an. Es gibt auch Quellen, die den Zyklus, in dem sich diese Sternformation bildet, enger beziffern, 5000 Jahre oder auch nur einige hundert Jahre. Also da gibt es ein wenig widersprüchliche Angaben. Gut, also Offenbarung 12, die ersten Verse, es ist zunächst einmal ganz wörtlich von einem Zeichen am Himmel die Rede Und es ist von Sonne, Mond und Sternen auch die Rede. Also ein Hinweis, dass es tatsächlich um Himmelskörper geht. Und dann ist aber von einer Frau die Rede. Und es gibt eben ein Sternbild, das heißt Virgo im Lateinischen, gibt es seit der Antike, seit ein gewisser Claudius Ptolemäus da gewisse Sternbilder oder die Sterne zu Bildern sortiert hat, dürfte das zur Zeit Jesu im griechischsprachigen Raum bekannt und verbreitet gewesen sein, dass es ein Sternbild gibt mit dem Namen Frau oder Jungfrau Virgo. Genau, da zoomen wir uns einmal ran, dass ihr es seht. Genau, das ist dieses Sternbild, ne? Mit Linien und mit den Punkten, das sind die einzelnen Sterne. Und da ist so als Skizze angedeutet eine liegende Frau. Genau, mal zurück. Dann wird gesagt, bekleidet mit einer Sonne. Das ist die eine Besonderheit, das ist für sich genommen noch nicht auffällig, aber dass die Sonne eine bestimmte Position hat. Die Gewänder, vor allen Dingen an der Antike, die ruhen, die hängen an den Schultern und die Sonne ist auf Schulterhöhe dieses Sternbilds am 23. September. Sehr wahrscheinlich auch noch häufiger. Gehen wir mal wieder zurück. Jetzt schauen wir uns das Sternbild oberhalb an. Genau, okay, vielen Dank. Der Mond zu den Füßen, genau. Also, zweite Auffälligkeit, 23. September, Sonne auf Schulterhöhe, Mond zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Füßen dieses Sternbildes. Dann gibt es das Sternbild zu Häupten, des Sternbilds Jungfrau heißt Löwe. Und das hat normalerweise 9 Sterne. Könnt ihr sehen? 9 Sterne. Aber zu diesem Zeitpunkt, und da verdichten sich die Auffälligkeiten, sind 3 weitere Himmelskörper genau in diesem Bereich. Es sind also tatsächlich 12 Sterne oberhalb dieses Sternbildes Jungfrau. Man könnte von einer Krone mit 12 Sternen sprechen zu diesem Zeitpunkt. Dann eine weitere Auffälligkeit, der Jupiter, der Planet Jupiter, der bewegt sich im Moment seit November letzten Jahres in dem Bereich, in dem Bauch, nee, ja genau, zu Füßen, genau, da ist ein Sternbild mit Namen Schlange oder Drache. Also auch da ein weiteres Zeichen, ein Drache sozusagen zu Füßen des Sternbildes Jungfrau ist auch da. Dann der Jupiter, der in der Antike auch als Königsstern bezeichnet wird, der hält sich seit November letzten Jahres im Bauchraum des Sternbildes Jungfrau oder Frau auf. Und zwar ziemlich genau 42 Wochen und dann verlässt der Jupiter das Sternbild Frau nach unten hin. Also man könnte von einer Geburt sprechen. Und das ist diese Konjunktion, diese Kombination von Sternen, diese Aufreihung, die ist am 23. September. Und deshalb gibt es manche Kreise, das gibt es sicher in allen Abstufungen, die erwarten ein besonderes Zeichen. Die rechnen mit einer Erfüllung von biblischen Vorhersagen für dieses Datum, für diesen 23. September. Ich meine, dass es auch jüdische Kreise gibt. Das überrascht mich etwas, weil Offenbarung gehört jetzt nicht zum biblischen Kanon des Alten Testaments, aber dass es auch jüdische Kreise gibt, die für diesen Tag das Kommen des Messias erwarten. Und es gibt natürlich jüdisch-messianische und christliche Kreise, die erwarten das Kommen, das Wiederkommen Jesu an diesem Tag. Jetzt kommt eine kräftige Fußnote dazu. Also ich bin extrem zurückhaltend, wenn es darum geht, Daten für die Wiederkunft Jesu bekannt zu geben. Also wer auch immer das hört, jetzt oder auch an den Empfangsgeräten zu Hause, ich behaupte jetzt nicht, dass Jesus am 23. September wiederkommt. Das ist einfach schon oft schiefgegangen in der Kirchengeschichte. Die Wiederkunft Jesu ist oft datiert worden und sie hat sich bis jetzt nicht eingestellt. Es gab immer eine gewisse Schlüssigkeit, eine gewisse Plausibilität, aber es ist bis jetzt nicht eingetreten. Und Jesus selbst sagt, dass niemand den Tag seines Kommens weiß. Nicht mal er selbst, nur der Vater im Himmel kennt diesen Tag. Ich sage einfach ein paar Dinge, um diese Auslegung einzuordnen. Wie gesagt, es gibt ein bisschen widersprüchliche Angaben. Wenn man ein wenig recherchiert, dann gibt es über die Häufigkeit dieser Sternenkonjunktion widersprüchliche Angaben, also was die Zeitangabe angeht. Ich selbst bin auch nicht sicher, ob meinetwegen ein Johannes, der das Buch der Offenbarung geschrieben hat und abgefasst hat, ob er tatsächlich den Himmel mit diesen Sternbildern sah. Da ist für mich auch ein Fragezeichen dran. Genau. Und eben Gottes Wort untersagt grundsätzlich, dass wir unser Leben nach den Sternen ausrichten. Wir sollen, er hat sich in seinem Wort geoffenbart, wir sollen unser Leben nach seinem Wort ausrichten. Auf der anderen Seite, dieses Wort redet eben auch von Himmelskörpern und redet auch von Zeichen. Und wenn Jesus sagt, dass seiner Generation, dieser Generation, zu der die Schriftgelehrten und Pharisäer gehörten, mit denen er hier gerade spricht, dass dieser Generation kein Zeichen gegeben ist, dann ist trotzdem an einigen Stellen der Bibel die Rede davon, dass es Zeichen am Himmel geben wird. Und ganz besonders eben, wenn es um die Vollendung der biblischen Geschichte, die Vollendung der Geschichte Gottes mit den Menschen geht, da gibt es mehrere Beispiele oder da wird uns angekündigt, dass mit den Himmelskörpern, mit den Kräften des Himmels Dinge passieren. Wie gehen wir damit um? Also ich persönlich, ich finde es gut, diese Dinge zur Kenntnis zu nehmen und sie nicht gleich vom Tisch zu wischen. Wir haben im Neuen Testament eine Reihe von Abschnitten, die beschäftigen sich mit der Zukunft, mit Ereignissen, die auf uns zukommen als Gemeinde, die auf Israel zukommen. Und für mich stellt sich das da wie so eine Art Schablone mit unterschiedlichen Bildern, Formen. Und ich finde es sehr vernünftig, als Bibelleser immer mal wieder diese Schablone zu nehmen und die auf die Zeitung zu legen oder auf die Nachrichten. Und darauf zu achten, passt an der einen oder anderen Stelle etwas von dem, was Jesus vorher gesagt hat, zu unserem Zeitgeschehen. Ich könnte lange ausholen. Also im Studium habe ich vor allen Dingen gelernt, diese Texte zu lesen als bezogen auf die damalige Zeitgeschichte. Also das ist um die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus geht oder um das Römische Reich und dass in der Offenbarung des Johannes vor allen Dingen Kräfte aus dem Römischen Reich und natürlich auch Orte aus Kleinasien und so beschrieben werden. Ich glaube, dass es gut ist, das zur Kenntnis zu nehmen, dass es bei diesen Endzeittexten eine zeitgeschichtliche Bedeutung gibt, eine zeitgeschichtliche Dimension. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es auch eine endgeschichtliche Dimension gibt. Jesus ist noch nicht wiedergekommen und das gehört zum Grundbestand unseres Glaubens. Das ist keine wilde Spekulation, das ist kein Sektenglaube irgendwie, sondern es gehört zum apostolischen Glaubensbekenntnis, das in den Großkirchen viel häufiger als hier regelmäßig bekannt wird. Von Jesus heißt es dort, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das gehört zur Substanz und zum Kern des christlichen Glaubens, dass wir davon ausgehen, dass Jesus wiederkommen wird, dass wir das erwarten und dass wir uns darauf vorbereiten. Deshalb finde ich es nicht schlecht, auch durch so eine Auslegung vielleicht so ein wenig aufgescheucht zu werden, ein wenig wachgeschüttelt zu werden und einfach aufmerksam zu sein, sich daran zu erinnern, Jesus kommt, Jesus will wiederkommen. Und die Frage ist, sind wir bereit? Füllen wir unsere Zeit, die uns gegeben ist, persönlich und als Gemeinde, füllen wir sie richtig oder schlagen wir unsere Zeit nur tot? Jesus kommt wieder. Bist du bereit? War mal ein Aufkleber in den 70er, 80er Jahren. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Wie auch immer jetzt mit diesem Datum am 23. September, wir sollen Tag für Tag bereit sein, Jesus zu empfangen, auch am 23. September, auch am 24. September. Und dann sollten wir nicht verschlafen, weil wir auf irgendwelchen Bergen auf die Wiederkunft gewartet haben, sondern wählen gehen, 24. September. Ja? Unsere Bürgerpflichten. nicht vernachlässigen, nicht vergessen. Ja? Wenn irgendwelche Endzeitauslegungen kursieren und Leute daraufhin anfangen, sich zurückzuziehen, aus ihrer Verantwortung Hamsterkäufe zu tätigen, sich rausklingen, dann bin ich argwöhnisch. Das ist auch nicht das Anliegen dieser Botschaften, sondern in all den auch erschreckenden Ereignissen, die uns vorhergesagt werden, gibt es immer diesen Ton: Gottes Reich wird sich durchsetzen. Wenn all das passiert, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also wenn wir ängstlich und eingeschüchtert werden und uns irgendwie so eine Bunkermentalität entwickeln, das ist nicht das Ziel dieser Abschnitte, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollen wach werden, wir sollen bereit sein und wir sollen unsere Zeit hier für Jesus, für sein Reich füllen. Ich bitte nochmal um das Schofarhorn. Ja, offenbar gab es dieses Signal nicht, als Jesus da an der Küste von Dalmanuta mit dem Schiff anlegte. Und ich sag's mal so, die Schriftgelehrten haben den Schuss nicht gehört. Sie haben das Signal nicht verstanden. Sie haben nicht wirklich begriffen, wer vor ihnen steht. Man weiß übrigens nicht genau, wo dieses Dalmanuta ist. Und ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit raus, aufgrund der fehlenden Information einfach mal zu behaupten, könnte es sein, dass Dalmanuta hier ist? Und könnte es sein, dass Jesus vor dir steht? Und könnte es sein, dass das ein entscheidender Moment ist? Könnte es sein, dass Jesus bei dir persönlich anklopft gerade? Haben sich bei dir irgendwelche Zeichen verdichtet, ganz persönlich in deinem Leben? Vielleicht auch Schwierigkeiten? Irgendeine Bedrohung, die sich wie so ein Drache vor dir aufgebaut hat. Könnte es sein, dass Jesus vor dir steht und dass gerade jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen für dich ein entscheidender Moment ist und dass du vor der Frage stehst: Nehme ich diesen Jesus an, nehme ich ihn auf oder lasse ich ihn von der Küste meines Lebens unverrichteter Dinge wieder abfahren? Könnte es sein, dass Jesus schwer atmend im Geist vor dir steht? Und dass er auf der einen Seite voller Erbarmen ist, aber auf der anderen Seite spürt, vor mir steht auch eine Wand von Vorbehalten, von Skepsis, von Ablehnung. In der Offenbarung, diesem Buch der Offenbarung, gibt es diesen bekannten Satz, wo Jesus sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vielleicht ganz grundsätzlich, vielleicht geht es auch um einen bestimmten Bereich deines Lebens. Vielleicht hast du mal mit Jesus angefangen, aber du hast in bestimmte Bereiche deines Lebens nicht reingelassen. Vielleicht spürst du, dass Jesus anklopft bei einem bestimmten Bereich deines Lebens. Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, doch lieber abzuwarten, Jesus nicht einzulassen, jedes Mal wird die Tür dicker, wird das Vorhängeschloss stärker. Es wird schwieriger, Jesus einzulassen. Im Hebräerbrief heißt es einmal: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt, das heißt verhärtet euer Herz nicht. Wenn du merkst, Jesus vor dir, steht vor dir, Jesus klopft in deinem Leben an, Jesus klopft in einem bestimmten Bereich deines Lebens an, am besten ohne viel Nachdenken aufmachen. Ich möchte sagen, pass auf dein Herz auf. Jede Entscheidung, die du fällst, du programmierst dein eigenes Herz. Und jedes Mal, wenn du dich entscheidest, Jesus doch noch nicht so ranzulassen an einen bestimmten Bereich deines Lebens, dein Herz wird härter. Vielleicht merkst du, mein Herz ist schon jetzt hart. Ich sag dir, so weich wie im Moment ist es nie wieder. Wenn du Jesus zu dir lässt, wenn du Jesus Einlass gewährst, wenn du Jesus in einen bestimmten Bereich deines Lebens hineinsprechen lässt, dann hast du die Chance, dass dein Herz wieder weicher wird. Aber wenn du dich verschließt, wenn du seine Stimme nicht hören wirst, dann wird dein Herz härter und es wird für dich schwieriger werden, die Stimme Jesu zu hören. Deshalb bitte ich dich, lass Jesus von der Küste deines Lebens nicht unverrichteter Dinge wieder abfahren. Bitte noch einmal um das Schofarhorn. Am 21. und 22. September dieses Jahres begehen die Juden Rosh Hashanah. Das ist das Neujahrsfest nach dem jüdischen Kalender. Und dieses Fest wird auch Tag des Schofar genannt. Und an diesem Tag wird das Schofarhorn geblasen nach der Art Tekiah Gedolah, ein langgezogener Ton. Und dieses Signal heißt, der König kommt wieder. Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Anhänger dieser Theorie. Aber unser König will zu uns kommen. Und die Frage ist, hören wir den Schuss, hören wir das Signal, dass er zu uns kommen will? Und öffnen wir unsere Herzen dafür? Lass uns beten. Jesus, wir haben es so nötig, dass du kommst. Wir haben es nicht nur allgemein und generell nötig. Und unsere blutende Welt hat es nicht nur so ganz allgemein nötig, sondern wir persönlich haben es nötig. Herr, und ich spüre so, dass du schwer atmend vor uns stehst und dass du ergriffen bist von Erbarmen, aber dass du auf der anderen Seite auch das respektierst, wenn wir dich abfahren lassen. Herr, und wir bekennen, dass wir dich brauchen, dass wir ganz persönlich Erlösung brauchen. Ich lade dich ein, wenn du das Signal gehört hast, für dich ganz persönlich, wenn du vielleicht schon in der letzten Woche Signale wahrgenommen hast, vielleicht auch wenn du in einem Geburtskanal bist, wenn da irgendwie eine Bedrohung ist, wenn Druck ist, wenn Schmerz da ist in deinem Leben im Moment. Ich lade dich jetzt ein in einem stillen Gebet. Lass Jesus ein in dein Leben. Lass ihn ein in dein Herz. Mach dein Herz weich. Vielleicht sind Herzen durch Konflikte, durch Streitigkeiten hart geworden. Lass Jesus rein. Beharre nicht darauf, Recht zu haben. Lass Jesus ein.